Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Mein Name ist Stefan und der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Filme, Bücher, Comics und eine Prise Star Wars. Ja, in diesem Sommer, da gibt es ja zwei ganz klare Gewinner am Boxoffice im Kino. Und zwar Spider-Man und Odyssey. Und beide teilen sich ja lustigerweise und bekanntermaßen ein Schauspieler-Ehepaar. Und haben ja eben ziemlich überraschend, aber auch deutlich dominiert. Ja, wir sind hier aber kein Podcast für die hohe Kultur, sondern eher ganz schnöde Comics und Unterhaltung. Und deswegen geht's hier heute um Spider-Man. Und ich hatte das Vergnügen, schon vor einiger Zeit den Film im Kino zu sehen. Und zwar mit dem guten Freund des Hauses, Tilo, a.k.a. German Spidey, der jetzt auch hier in der Leitung wartet und mit mir ein bisschen über den Film und Spider-Man plaudern wird. Hi Tilo erstmal.
Hallo zusammen, ich freue mich. Danke für die Einladung. Und ja, genau, wir haben ja am Premierenabend sozusagen den Film zusammen in einem Kino genossen. Und ja, haben da, glaube ich, eine sehr gute Zeit mitgehabt. Also ich, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, aber ich bin eigentlich sehr positiv angetan von dem Film. Und ja, ich freue mich, dass wir heute nicht über Mandalorian und Grogu oder Supergirl reden.
Ja, da haben wir es gut erwischt, ne? Und vielleicht ganz kurz, um den Elefanten vielleicht schon direkt auszuräumen, weil du gerade schon kurz Spoiler erwähnt hast. Ich glaube, wir machen es wieder mal so. Wir sind jetzt ja mittlerweile schon, glaube ich, in der dritten Woche, ne? Ich glaube, wer den Film wirklich sehen will, hat ihn schon gesehen. Wer ihn nicht gesehen hat, dem können wir, glaube ich, beide den ganzen Film schon mal wärmstens empfehlen. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt keine Rücksicht auf irgendwelche Spoiler, weil es gibt, glaube ich, ein, zwei Sachen, über die man schon sprechen sollte und dass wir da nicht die ganze Zeit zu verklausuliert rumdrucksen müssen oder das am Ende vergessen. Sag ich mal, alles, was jetzt kommt, könnte gegebenenfalls den Film spoilern, ne? Um das schon mal irgendwie zu erledigen.
Absolut, ja. Also bis hierhin und nicht weiter, wenn ihr komplett ungespoilert in den Film gehen wollt. Ja, und du hast es schon angedeutet, es gibt zwei große Hits im Moment in den Kinos. Der eine ist ein bisschen intellektueller unterwegs mit der Neudeutung der Odyssee durch Christopher Nolan, ist aber auch unfassbar erfolgreich und auch der Spider-Man-Film ist ja jetzt schon ziemlich nah an den Fersen des vorherigen Spider-Man-Films. Ich glaube, die trennen nur noch knapp, ja, weniger als 100 Millionen und ich gehe mal davon aus, wenn heute, also wir nehmen an einem Sonntag auf, da werden traditionell immer so unserer Zeit abends 16 Uhr werden immer die Worldwide Box Office Einnahmen veröffentlicht. Das geht dann über die Socials, das kann man sich dann angucken und ich denke mal, heute Abend werden wir dann erleben, dass dieser Spider-Man-Film, also der erfolgreichste der ganzen neun, denn wir sind ja schon bei Nummer 9 mittlerweile, Spider-Man-Verfilmung der letzten 25 Jahre sein wird.
Ja, und da strengt sich erstmal schon mal gleich die Frage auf, ist es jetzt einfach, ist der Film so überragend gut, ist es die Zeit oder ist es auch einfach nochmal so, dass Spidey wirklich von den ganzen Superhelden, die wir so haben, gerade jetzt auch nochmal Marvel, einfach der ist, der am meisten zieht. Wie siehst du es?
Oh, das ist eine super spannende Frage, denn man muss ja hier sagen, Spider-Man und das MCU sind quasi nicht unter einem Dach, denn die Figur des Spider-Man und alle damit zusammenhängenden Spider-ähnlichen Charaktere wie zum Beispiel Madame Web oder Kraven oder Morbius, die ja auch alle unterdurchschnittliche, sage ich jetzt mal positiv formuliert, Verfilmungen in den letzten Jahren bekommen haben, die auch überhaupt nicht erfolgreich waren, die gehören alle Sony im Moment. Also die haben vor, das ist wahrscheinlich mittlerweile schon fast 30 Jahre her, haben sie als es Marvel, also der Comic-Division von Marvel, nicht wirklich gut ging, haben sie die Rechte an der Figur und diesen anderen Nebenfiguren quasi erworben. Genauso wie das, ich meine, es war 20th Century Fox damals mit den X-Men gemacht hat, den Fantastic Four gemacht hat. Und um die Rechte an diesen Figuren nicht wieder zu verlieren irgendwann, muss man also immer in einem bestimmten Abstand neue Filme drehen. Und das ist bei Spider-Man jetzt nicht so das Problem, weil die hatten eben tatsächlich mit dem ersten, den ersten drei Filmen, also als Tobey Maguire sozusagen den Ur-Spider-Man spielte, hatten sie mit Sam Raimi auch einen Regisseur, der, also, ja, der da quasi dieses Superhelden-Genre mit neu definiert hat, würde ich fast schon sagen. Mhm. Ja, man muss einfach sagen, dass die Popularität, glaube ich, der Figur des Spider-Man spielt da auch sehr stark mit rein. Weil er einfach, ja, er ist einfach so ein Jedermann, also so wie du und ich quasi, ne, er struggelt mit denselben Problemen, ne, er möchte eine Partnerschaft finden, er ist sozusagen noch im Erwachsenwerden, ist also auch immer eine Coming-of-Age-Geschichte, da kann man sich natürlich auch immer super selber drin spiegeln und was eben jetzt passiert, und das ist das Tolle an diesem neuen Film, Spider-Man wird langsam erwachsen.
Da hatte ich kurz ein bisschen Sorge, weil du hast ja gerade schon gesagt, was so ein bisschen den Appeal von Spidey ausmacht. Ne? Und der erwachsene Spider-Man ist ja eigentlich gar nicht das, was so die Figur vielleicht auch alle für alles so liebenswert macht. Weil ich würde da schon mit dir mitgehen. Ich glaube, wenn man, ich sag mal, die großen drei, was ist das, sind wahrscheinlich Superman, Batman und Spider-Man irgendwie. Ne? Das sind so die drei, wenn du jemanden fragst, was sind so Superhelden, dann kommen die drei Namen wahrscheinlich. Mhm. Und ich würde vermuten, dass wahrscheinlich sogar Superman und Batman irgendwie meistens noch vor Spider-Man genannt werden, weil Superman halt einfach so der Proto-Superheld ist, ne? Und Batman irgendwie dann, ja doch irgendwie, ja jetzt in letzter Zeit vielleicht nicht mehr, aber lange Zeit einfach viel präsenter war im Kino und so weiter, ne? Aber ich glaube, von wie die gesamte Figur angelegt ist, ist halt Spidey einfach genau der ist halt wirklich, mit dem kann man sich super identifizieren, wie du gesagt hast, ne? Weil Superman schon alleine durch seine Herkunft ist einfach so ein kein Mensch, aber halt so ein Überheld einfach. Der ist vielleicht auch ein bisschen zu glatt und zu ideal, aber das ist eher sowas, da schaut man auf, aber man sieht sich jetzt, glaube ich, nicht als Superman. Ne? Und bei Bruce Wayne ist es ja irgendwie so, der hat natürlich auch schon ein geiles Leben als reicher Playboy, aber irgendwie ist er auch ziemlich kaputt eigentlich. Ne? Mhm. Hat viel Trauma und Gotham City ist jetzt vielleicht auch nicht unser liebster Lebensmittelpunkt, wenn wir uns das aussuchen könnten. Ne? Und bei Spider-Man kommt irgendwie alles zusammen. Ich glaube, du hast halt jemanden, der im echten Leben alle, genau wie wir alle, ne, seine Probleme hat, mit den gleichen Problemen rumkämpfen muss, der jetzt auch nicht so der absolute King ist im echten Leben, ja, und dann aber eben, es schafft halt auf der Superheldenebene, das alles irgendwie zu lösen, immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat und das macht einfach Spaß. Und ich glaube, da würde sich jeder sehen, irgendwie als Spider-Man. Und ich glaube, das ist so eines der Erfolgsgeheimnisse der Figur irgendwie.
Ja.
Und um jetzt den Boden wieder zu spannen zu dem, was du gerade gesagt hattest. Bei Spider-Man gibt es natürlich immer das Problem, gerade bei mehreren Filmen, ne? Irgendwann ist halt aus dem Alter eigentlich raus und dann geht's ins harte Erwachsenenleben und das sehen wir in dem Film ein bisschen.
Das ist, genau, das funktioniert eben nicht so wie bei den Simpsons, wo Maggie halt irgendwie dann doch im Säuglingsstatus für Jahrzehnte verweilen kann. Genau, und deswegen, ich glaube aber auch, dass Spider-Man tatsächlich entworfen wurde, von Stan Lee und Steve Ditko damals in den 60ern, ganz gezielt einfach eine andere Gruppe an Leuten auch anzusprechen. Also Batman und Superman sehe ich immer, also zumindest Batman sehe ich immer für eine etwas ältere Altersgruppe, durch diese Düsternis und dadurch, dass er halt eben ein Erwachsener ist und mehr oder weniger Robin ja dann quasi diese Mündelrolle ausfüllt, die wir hier in Spider-Man sehen. Und das Interessante ist aber auch, dass Spider-Man ja auch vaterlos aufwächst. Er ist quasi, ne, immer mit dieser Mutterfigur, der Aunt May, zusammen. Er verliert natürlich auch seinen Vater, sein Onkel. Das Element hat man hier in diesen Sony und MCU-Filmen ja mehr oder weniger rausgelassen. Also deswegen auch dieser emotionale Hook, den man in den anderen Spider-Man, den früheren hatte, der ist hier rausgenommen. Aber was sie sehr, sehr schön machen mittlerweile, ist, dass den Tod von Aunt May quasi jetzt auch zu nutzen, um das psychologische Element auch tatsächlich relevant werden zu lassen für Peter. Also ihr Tod ist nicht einfach nur genutzt worden, um einen so einen müden Plotpoint klar zu machen und ist dann im nächsten Film quasi schon mehr oder weniger vergessen, sondern Peter Parker trägt ja sozusagen diese Trauer um seine Aunt May immer noch in diesem Film ganz klar. Es ist einer der immer wiederkehrenden Elemente, wie er täglich quasi Blumen kauft und an das Grab von ihr geht und sie niederlegt. Das ist wie so ein Ritus, weil er einfach nichts oder wenig anderes hat, was ihn im Leben aktiv hält.
Der ganze Anfang, ne, ist ja sowieso, also wir sehen quasi, wie er mit seiner Trauer da kämpft und wir sehen ja generell, also der ist ja in einer absoluten Lebenskrise, kann man sagen, ne, weil er hat ja, jetzt kommt von dem letzten Film, hat er eigentlich niemanden mehr in seinem Leben, außer ein paar Buddies, wie zum Beispiel den Punisher, kommt vielleicht später dazu, aber ja, er schleppt sich ja eigentlich durch so eine Routine, ne, er geht ja jeden Tag ans Grab, er löst hier und da mal so ein paar kleine Einsätze in New York, im Prinzip die einzige Person, mit der er ein bisschen wirklich einen Kontakt hat, ist ja dieser Detective, der Officer,
ja,
deren Namen ich vergessen habe.
Das finde ich total cool, weil sie, er spricht ja auch mit ihr, wenn sie mit ihren Kindern quasi irgendwie im Coffeeshop sitzt und, ne, einfach irgendwie so ein normales Leben und lässt dann auch immer die Kinder grüßen und die fragen dann auch immer, ja, mit wem sprichst du denn gerade und so, weißt du? Und das ist ganz, ganz schön geschrieben, weil auch wenn diese Detective-Figur meiner Ansicht nach ein bisschen zu harmlos ist, weil das, also für mich ist, ich meine, es geht ja quasi um, eine der tragenden Elemente des letzten Films war ja, dass dieser Fluch oder der Zauber, den Dr. Strange am Ende ausspricht, der ist dazu da, um die Identität von Peter Parker und Spider-Man vor der gesamten Welt quasi zu schützen. Und für mich ist quasi der Umgang, wie die Polizei oder wie Spider-Man da auch in der Stadt immer überall rumläuft, so sehr casual und locker, dass niemand von denen versucht, quasi seine Identität mal aufzudecken, weil das würde für mich sozusagen auch das Opfer, was er ja gebracht hat, ne, das würde das noch aufwerten. Also da hätte man noch eine höhere emotionale Relevanz, glaube ich, auch als dieses lockere Banter. Ich meine, das ist unterhaltsam und es ist auch schön geschrieben und die Figuren spiegeln das auch sehr nett. Aber ich finde, da ist so ein kleines Loch in der dramaturgischen Ausrichtung.
Ja, ich sehe den Punkt, aber ehrlicherweise, das hat mich so überhaupt gar nicht gestört. Also es ist mir nicht mal in den Kopf gekommen, wie ich es gesehen habe, weil ich finde, das ist ja so ein bisschen, das musst du, glaube ich, bei so Filmen einfach auch mitnehmen und quasi glauben, ne? Weil theoretisch jetzt, wo du sagst, ne, Spider-Man kommt ja wahrscheinlich jeden Tag in 10 Situationen, wo jemand, wenn er es drauf anlegen würde, zumindest mal versuchen würde, ihm die Maske irgendwie runterzureißen oder ihn so ein bisschen zu stalken. Und ich meine, ich glaube, ganz so schwierig ist es wahrscheinlich nicht jetzt gerade heutzutage mit Drohnentechnologien, was weiß ich was, irgendwie mal zu gucken, okay, in welche Wohnung schwingt der Gute sich denn immer, wenn er mit seinem Einsatz fertig ist. Ja. Ne? Also das würde man wahrscheinlich noch hinbekommen, wenn man wirklich wollte. Das ist halt einfach irgendwie drin. Ja,
ja, zumal ja auch in dem No Way Home Film machen sie ja auch eine wunderbare komödiantische Szene daraus, dass dann die Hubschrauber vor dem Apartment der Parkers irgendwie lauern, ne? Während sich May und Happy irgendwie gerade trennen wollen und Peter Parker also versucht, überall die Rollladen runterzuziehen und so. Das ist eine großartige Szene, finde ich, aus dem Film davor und da, wie gesagt, also von daher ist da so ein bisschen ein Disconnect, aber ich kann es auch nachvollziehen, man sollte viele Dinge nicht zu sehr auf die Goldwaage legen, wenn es um solche Dinge geht, aber ich glaube, es ist auch gerade die Tatsache, dass der Film eben auch manche sehr gut funktionierende emotionale Szenen hat, die Charaktere auch wahnsinnig schön zeichnen und miteinander interagieren lassen, weil der Plot an sich, also die Geschichte, ist ja nicht so ultra komplex, ne?
So kann man es sagen. Und vor allem gerade am Anfang, also der Film fällt ja so ein bisschen irgendwie in zwei oder drei Teile. Ne? Die erste halbe Stunde ist, sag ich mal, wir erleben einfach ein bisschen den depressiven Spider-Man in New York. Ne? Und da schwingt es so ein bisschen zwischen, was ja eigentlich super sympathisch und schön gemacht ist, einfach nur Spider-Man erlebt quasi Mini-Abenteuer in New York oder nicht mal Mini-Abenteuer, einfach er ist einfach in New York, ne? Was ja übrigens sich gerade am Anfang fühlt sich der Film ja fast wie so eine 1:1 Umsetzung des Insomniac Videospiels an, ne? Also du hast ja wirklich genau die gleichen Elemente. Du schwingst, er telefoniert nebenher mit der Detective, was man ja im Spiel auch die ganze Zeit macht, ne?
Ja.
Man hat die App, die uns sagt, wo wir hin müssen, also uns im Spiel, ist bei dem Film. Dann geht ja die Handlung 1 los, sage ich mal. Dann irgendwann kommt der große Twist und Handlung 2 geht los. Und also der Film ist jetzt auch nicht übermaßen kompliziert strukturiert, würde ich mal sagen.
Ja, das stimmt. Aber ich finde nicht nur das, also das Performative, ne? Also wenn Spidey durch die Straßen schwingt und dann haben wir so aus seiner Sicht gefilmt, ne, wie er dann quasi an seinen Spinnennetzen sich da von Tower zu Tower irgendwie zieht und man dann auch diese Geräusche hat, ne, wie genauso wie das in den Videogames halt irgendwie ist. Das ist sehr, sehr cool. Sie übertreiben es auch nicht. Es wird immer mal so eingesprenkelt. Man kriegt aber eben die Kinetik, also ne, dieses Gefühl von Schwerkraft und das macht das Sounddesign sehr, sehr gut. Und ich finde auch den Suit von Tom Holland richtig klasse. Der wirkt quasi wie so eine Art Symbiose aus den anderen Spider-Man-Suits. Ich glaube, das haben sie auch in der Pre-Production des Films immer, war ihnen das wichtig, dass Spider-Man jetzt nach dem Kontakt, den er eben mit den anderen beiden Spideys hatte, dass er eben jetzt auch hingeht und seinen eigenen Suit entwirft, der aber wie eine Art Kombination aus den Symbolen und auch der Art, wie er schimmert, ist. Und ich fand das sehr, sehr cool, weil man das auch in den Szenen sieht, wenn er mit anderen Leuten in einem Raum sitzt, ne, und sich vorbeugt oder zurückbeugt, dass das Licht sich dann auch ganz anders bricht. Es sieht einfach nicht nach einer 3D-Modell aus, sondern es sieht wirklich nach einem, ja, nach einem Stoff irgendwie aus.
Das und vor allem, ich habe jetzt im Nachgang nochmal in die alten Filme ein bisschen reingeschaut und dann eben auch in den letzten, No Way Home. Und ich muss sagen, so cool ich natürlich irgendwie den Suit da irgendwie aus Gadget-Sicht finde, ist es am Schluss, ist es doch eigentlich schon sehr offensichtlich, eigentlich irgendwie, keine Ahnung, Iron Man, die Spider-Man Edition, ne? Also du hast diesen Nanotech, der auch noch so glänzt wie das, wie der Iron Man Suit, ne? Und so, das ist mir eigentlich dann alles ein bisschen zu viel. Und ich finde, ja, das alte Spandex-Feeling ist wieder zurück. Und das muss es auch sein.
Genau. Ja, sie haben so ein paar ganz coole Shots, ne? Die waren auch im Trailer schon drin, wo man quasi unter der Maske mit Spider-Man durch die Gegend fliegt, ne? Und man sieht dann den Stoff, der so ein bisschen flattert und man ist so direkt an seinen Augen dran. Finde ich sehr, sehr cool. Also wie so eine Dashcam fast im Auto oder so, ne? So, dass man da so reingucken kann. Und die Augen sind ja auch ein ganz wichtiges Element, denn einer der Subplots, also der Dinge, die sozusagen in der Geschichte immer wieder diskutiert werden, ist, dass er ein Problem hat mit seiner Genetik.
Das ist übrigens ja auch, also im Prinzip so ein bisschen so ein Callback eigentlich an den Raimi Spider-Man 2, ne? Wo, okay, es kommt anders zustande, aber im Prinzip erleben wir dann ja irgendwie so eine ähnliche Geschichte, was ja so eine relativ schlecht verpackte Metapher aufs Erwachsenwerden irgendwie ist, ja, ne? Vielleicht, aber was ja richtig gut gemacht ist. Wir haben auch da wieder dann, genau, also wir haben das Thema mit seinen Augen, mit der Genetik, und wir haben natürlich auch wieder das alte Thema, was, glaube ich, erst in den Filmen überhaupt mal aufkam, ne? Quasi das organische Webschießen versus das technische Webschießen, wie es ja eigentlich irgendwie schon
da gibt es ja auch eine sehr schöne, humorvolle Szene in Spider-Man No Way Home, wo die alle drei vor der abschließenden Schlacht zusammenhocken und sich so ein bisschen lustig machen darüber, dass Andrew Garfield eben, dass Tobey Maguire eben organische Web-Shooter hat. Und hier wird das natürlich dann vertieft, weil Peter hat ja sehr viel Zeit in diesem Film, hat also quasi ein eigenes Lab aufgebaut, wo immer noch sehr viel Stark-Tech auch drin ist, und hat also wieder seine KI, mit der er redet, und die dann halt immer so Versuche macht, ne? Und ich finde, das ist eine sehr coole Szene, wenn quasi so die organischen Webshooter und die mechanischen miteinander battlen.
Nur an einer Stelle war es mir fast zu viel. Es gibt dann die eine, also er fängt ja an, dann sich irgendwie den organischen Webshootern so ein bisschen vertraut zu machen und findet es am Anfang auch so ein bisschen eklig wieder. Mhm. Ne? Und dann kommen wir später, wenn er dann wirklich eigentlich schon in seiner, sag ich mal, Final Form ist, wo er quasi das Organische mit dem Technischen irgendwie dann zusammenbringt und gegen The Hand kämpft, da gibt es eine Szene, wo er sich so durch den Raum nach unten dreht, ja, ja, und aus den Armen, also keine Ahnung, tonnenweise Webfluid, ja, rausschießt. Das war vielleicht ein bisschen arg.
Ein feuchter Traum für Arachnophile, würde ich sagen.
Ja, genau. Ja.
Aber es ist sehr spektakulär gemacht. Aber lass uns nochmal an den Anfang gehen, weil ich finde gerade diesen Moment, wo sein Körper quasi rebelliert und er die mechanischen Webshooter nicht mehr anlegen kann, da gibt es ja diesen Notruf, dass er quasi gegen den Scorpion da ins Feld ziehen soll, und dann muss er sozusagen mit Hilfe dieser organischen Webshooter sich durch die Stadt bewegen. Und das ist ja erstmal ziemlich chaotisch und wird natürlich humoristisch einfach ausgekostet bis zum geht nicht mehr, wenn er dann in so Schilder reinfliegt und also mehr purzelt und stürzt, als sich elegant durch die Luft zu schwingen. Das ist eine sehr coole Sache, die natürlich auch wieder ein bisschen an die Tobey Maguire-Szenen erinnert. Aber ich finde, Tom Holland macht das hier ganz, ganz wunderbar, weil er halt auch diese großen Momente sehr gut auskosten kann, wo man ihm dann im Gesicht auch häufig ablesen kann, wie gerade seine Stimmung ist, und dieses Wunder, was er in den Augen trägt, ist dann immer wieder ganz spaßig. Und er ist auch ein guter Komödiant, also er kann eben auch diese unfreiwillig komischen Momente dann wirklich transportieren fürs Publikum.
Da können wir mal vielleicht einen kurzen Interlude machen, weil wir haben jetzt ja schon gesagt, ne, es gibt ja die verschiedenen Trilogien und dann gibt es natürlich noch, keine Ahnung, die Spiele, Serie, dann die Comic-Filme. Aber von den drei Spider-Man, die wir jetzt im Kino gesehen haben, ne, also haben wir Tobey Maguire, lustigerweise, wie du vorhin auch, eigentlich sprechen wir nie von den Tobey Maguire-Filmen, wir sprechen immer von den Sam Raimi-Filmen. Ne? ja. Ist auch irgendwie seltsam. Mhm. Dann haben wir ja Andrew Garfield und jetzt Tom Holland. Und Ich würde sagen, obwohl ich ehrlicherweise die ersten MCU-Spider-Man-Filme und Tie-Ins jetzt nicht so mega gelungen finde, weil ich finde, gerade die ersten drei von Sam Raimi, die sind auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Nummer. Aber ich finde, als Person Spider-Man funktioniert der Tom Holland irgendwie für mich tatsächlich am besten von den dreien. Hm. Wie siehst du es?
Das ist schwierig. Ich bin halt, also für mich war Tobey Maguire natürlich so der Inbegriff, insbesondere die ersten beiden Filme. Der dritte ist ja so ein bisschen dann sehr exzessiv geworden und abgerauscht. Ich mag Tom Holland mittlerweile auch sehr, sehr gerne. Und ich finde, bei ihnen oder bei diesen vier Filmen mittlerweile ist halt die Interaktion zwischen ihm und Ned und MJ ist halt so das große pochende Herz von diesen Geschichten. Und das merkt man halt auch, weil gerade Brand New Day macht ja etwas, was wir aus dem MCU so gar nicht kennen. Wir haben über weite Teile sehr, sehr viel Character Moments. Ne? Es gibt ein paar sehr herzzerreißende Szenen zwischen ihm und MJ, ne? Die große Enthüllungsszene, sprechen wir später nochmal drüber. Oder die Szene, wo er und Ned dann wieder in der Wohnung sind mit MJ zusammen und die beiden dann ihre alte Freundschaft wieder aufleben lassen, aber er sitzt halt im Spider-Man-Kostüm da, ne? Und so. Man merkt aber die Chemie zwischen den beiden und für mich ist das, und das habe ich auch gemerkt, ich habe nämlich im Vorlauf zu Brand New Day, ich habe ihn ein zweites Mal im Kino nochmal gesehen auf Deutsch, habe ich meinem Sohn die ersten drei Tom Holland-Filme gezeigt und ich glaube und habe ihn dann auch gefragt nach dem Kino, dieser emotionale Impact dieser drei Figuren, dieser Freunde, ne, die kann nur so gut funktionieren, wenn man die anderen drei Filme auch gesehen hat. Und das ist so ein bisschen ein Element, das hatten die Sam Raimi-Filme mit Tobey Maguire und Kirsten Dunst, so gut die irgendwie auch sind, und Harry Osborn, ne, das hat nie so wirklich richtig gut funktioniert, fand ich.
Ja. Ja, das finde ich auch. Ich finde da wiederum bei Garfield, der ansonsten meiner Meinung nach ein bisschen zu schlecht wegkommt, weil ich fand die Filme, zumindest die ersten zwei, ich auch richtig cool irgendwie, und ihn als Typ irgendwie. Da ist so zwischen ihm und Emma Stone ist schon ein bisschen mehr dieses MJ Spider-Man-Feeling irgendwie, ne?
Ja.
Ich glaube, die hatten ja genauso wie jetzt Zendaya und Tom Holland, die hatten, glaube ich, zu der Zeit auch eine Beziehung dann irgendwie. Weiß gar nicht genau, aber auf jeden Fall, da ist es ein bisschen mehr. Aber ich finde auch, also die Beziehung, das ist in Tom Holland Spider-Man viel, viel besser. Und das führt natürlich dazu, dass die erste halbe Stunde eigentlich ja umso schmerzvoller ist, weil nicht nur, dass wir es quasi sehen, wie Spider-Man oder Peter Parker drunter leidet, sondern ja eigentlich wir als Zuschauer, die irgendwie auch, ne, weil es wird uns ja auch genommen. Wir haben ja, weil eine Sache, die Filme ja so liebenswert macht, ist ja genau das, ne, dass die zusammen rumhängen und was erleben. Mhm. Und wir sehen es ja am Anfang eigentlich nicht. Ja, wir sehen, dass es sie so ein bisschen stalkt, aber im Prinzip haben wir dieses ganze Zusammenspiel ja leider erst sehr spät im Film.
Ja. Ja, das stimmt. Aber dafür haben wir ja Interaktion mit ganz vielen anderen Leuten. Ich finde auch diesen Moment total sehr, sehr krass, wo Peter läuft ja nett hinterher, als er ihn in so einem kleinen Shop irgendwie sieht. Der kauft sich irgendwie ein paar Bier und seine komischen Energy Drinks und läuft dann wieder nach Hause auf die Housewarming Party zurück. Und Peter folgt ihm dann, ne, hat irgendwie diesen Blumenstrauß dabei und dann gibt's halt diesen Reveal, dass Ned quasi so eine Art Verschwörungstheoretiker ist, der Spider-Man stalkt mit dem Argument, ja, ich will mich eigentlich nur bei ihm bedanken, weil er hat mich ja schon so oft gerettet. Das ist auch ein bisschen merkwürdig, ne? Und dann kommt halt Zendaya dazu und dann gibt's halt so diesen ersten awkward Moment zwischen den beiden und er hat dann halt diesen Blumenstrauß dabei und sie sagt dann halt, ja, das ist eben der freundliche Typ aus der Nachbarschaft oder irgendwie sowas, sagt sie dann, ne?
Ja, genau.
Das ist, und dann kommt halt so dieser Stinger, wo man dann halt sieht, okay, die hat einen Freund in der Küche, ne? Und dann muss der arme Tom ja seinen ersten großen emotionalen Punch, glaube ich, wegstecken und haut dann erstmal ab von der Party, ne? Und dann, ja, dann hat er so diesen Moment, wo seine Spinnenhormone dann etwas die Kontrolle über seinen Körper übernehmen auf einmal. Und dann wacht er ja am nächsten Morgen auf und nicht nur seine Wohnung ist einigermaßen zerstört, sondern er hängt dann auch in so einer Art Spinnennetz an der Fassade.
Da habe ich zwei Nitpicks, nachdem du am Anfang was hattest. Und zwar, und das hat mich tatsächlich, ich sage nicht rausgerissen, aber es hat mich so kurz so ein bisschen schon genervt, sage ich mal. Das eine ist, dass, Parker hat ein riesen Apartment, weil das ist irgendwo, keine Ahnung, ganz oben in einem Hochhaus und keiner will dahin, was sag mal, schon Stretches, dass in New York keiner in das oberste, in die oberste Etage von dem Hochhaus will, aber okay. Aber auch Zendaya, MJ und ihr Kumpel und Ned, ich meine, die haben eine riesen Wohnung in New York. Was machen die? Sind die Investmentbanker? Ja, also das ist ja, das ist brutal.
Ja, die waren ja beim MIT. Also die sind ja offensichtlich, ne, also ich denke mal, Ned ist schon ein richtig krass begabter Informatiker, würde ich jetzt mal sagen, in dem Bereich irgendwie tätig. Aber ja, sie ist ja auf Jobsuche. Sie sagt ja auch so ganz selbstbewusst, nö, also ich habe den Job gekriegt, aber ich habe ihn dann abgelehnt.
Ja, gut, haben vielleicht alle gut geerbt, wenn die so leben können, offenbar, wer weiß. Ja. Und das andere ist, ich meine, das war nur, um die Story zu machen, das ist kein Krisenproblem, aber ich fand es auch ein bisschen lustig. Ich habe mir gedacht, so eine Millionenstadt wie New York, es muss doch möglich sein, ein Bier zu kaufen, ohne mit der U-Bahn durch die Gegend zu fahren. Also, das war so ein kleines Ding.
Bei uns gibt es die Trinkhallen eigentlich immer in jeder zweiten Straße hier.
Ja. Wie fandst du denn jetzt, haben wir ja Ned und MJ als Buddies erst ein bisschen später im Film, wie fandst du denn den neuen Spider-Man-Buddy, oder nicht neu, aber der jetzt hier sehr prominent die ganze Zeit am Start ist, der gute alte Punisher?
Großartig. Also, ich meine, John Bernthal ist einfach eine Marke und jeder, der seine Interaktion mit der Daredevil über die Jahre beobachtet hat oder in seiner Solo-Serie oder dann eben auch, jetzt gab es dieses Jahr ja nochmal diesen Solo-Film auf Disney Plus, der geht in dieser Rolle auf. Ich finde es auch cool, dass sie den Schritt gemacht haben, ihn etwas weniger gewaltsam zu zeigen. Also ansonsten ist seine Action ja immer, ne, FSK 18 und höher, meiner Ansicht nach. Und hier wird er ja doch als Comic-Sidekick genommen und inszeniert, häufig. Ich finde, es funktioniert super. Also ich mag diese Dynamik zwischen den beiden. Das ist sehr, sehr toll geschrieben, weil beide ja, und das ist ja auch so ein Thema in diesem Film, wir haben immer isolierte Charaktere, die Anschluss suchen, gleichzeitig aber auch wissen, dass das Schicksal es ihnen nicht einfach macht, in der Extremsituation, in der sie halt sind, wieder einen neuen Anschluss zu finden. Und das ist bei manchen Leuten eben fabriziert, wie bei Peter Parker durch diesen Biss der genetisch manipulierten Spinne. Es ist wie bei Jean Grey, die später kommt, ne, ist das quasi von Geburt an, dass sie eben ein Telepath ist. Und beim Punisher ist es eben durch Dinge, die in seinem Leben passiert sind, also durch den Verlust seiner Familie, die ihn dann auf diese Reise des Rächers irgendwie gebracht haben. Und das finde ich sehr, sehr spannend, diese drei verschiedenen Isolationszustände gegeneinander in einem Film sozusagen zu positionieren. Das macht inhaltlich und von der Charakterentwicklung her diesen Film so stark für mich.
Ja, ich finde auch, und also es gibt natürlich wieder Leute, die sich beschweren, dass der Punisher irgendwie, keine Ahnung, viel zu glatt geleckt und was weiß ich was ist, aber ich finde, man muss es halt schon auch in den Kontext von so einem Spider-Man-Familienfilm dann setzen. Und er funktioniert trotzdem gut genug als Gegenpol, und ich sag mal, in dem, was man in einem Spider-Man-Film als Erwachsenengewalt erwarten kann, ist es eigentlich schon trotzdem noch am Limit irgendwie. Und er kommt trotzdem auch noch so ein bisschen sympathisch rüber, ne? Weil wenn er jetzt nur der total irgendwie durchgedrehte Eigenbrötler wäre, der auf Rachetrip ist, dann wäre das ja auch für den Film irgendwie, also dann hätte es ja keinen Mehrwert. Ja.
Genau. Und er macht tolles Chili offensichtlich.
Er macht genau gutes Chili. Er hat eine überraschend aufgeräumte Bude da in seinem kleinen Schiffchen, und er kümmert sich ja dann auch rührend irgendwie um MJ und so. Also ich finde auch, dass es super klappt. Es gibt auch ein paar geile Gags, wie, keine Ahnung, wenn er dann diesen Unfall hat und man sieht, dass der halbe Van oder der ganze Van vollgestopft mit Kanonen ist, ne? Finde ich gut. Und was mir auch gut gefallen hat, ist, wenn er dann, sorry, ich springe schon wieder ein bisschen in die Zukunft des Films, aber wenn er ganz am Schluss in dem Fight gegen Hulk dann ja auch überraschend dann wieder zu Hilfe kommt, ne? Da gibt es einfach auch, finde ich, wie er zusammen mit Spider-Man kämpft, gibt es auch so ein paar coole Szenen, wie Spider-Man ihn hinter sich herzieht und er unter dem Hulk durchrutscht und irgendwie mit dem Assault Rifle auf ihn draufschießt und so weiter. Das ist irgendwie, das ist alles gut gemacht.
Ja. Das ist sehr nett, ja. Ja, und dass er halt auch am Anfang sagt, ne, ich kümmere mich um Jean Grey, weil ich möchte eigentlich gar nicht gegen den Hulk kämpfen. Ist auch ein netter Joke in der Situation. Und aber das ist sowieso sehr, sehr cool. Und ich habe viele Leute auch gehört, die waren total begeistert davon, wie großartig Bruce Banner hier inszeniert ist. Und dass man eben nicht nur den, wie hieß er, Dr. Hulk hat. Also der ist zwar grün, aber ist eigentlich mehr so eine, von den Ausmaßen her, als so ein Arnold Schwarzenegger vielleicht, würde man sagen. Und hier kann der Hulk eben nochmal so richtig vom Leder ziehen. Er gibt halt diesen Moment, ne, wo er dann die Kontrolle verliert und dann dieses Gebäude von der Damage Control, die wir ja jetzt auch kennenlernen, da in Schutt und Asche legt. Und das ist auch so ein Ding, also die Damage Control kommt ja häufiger vor in den Tom Holland Spider-Man-Filmen. Immer nur so am Rande, aber jetzt haben sie halt sozusagen mal einen großen Auftritt. Für mich macht dieses Department irgendwie immer noch nicht so wirklich viel Sinn, denn die haben ja irgendwie, die haben Tresore, wo sie Sachen wegschließen, die können Leute inhaftieren, interrogieren, befragen, festhalten und gleichsam sammeln sie aber auch Alien-Materialien, wie wir im ersten Spider-Man-Film gelernt haben. Also es ist ein sehr, sehr komisches Ding, was da irgendwie mehr, glaube ich, als Plot-Device funktioniert.
Ja, das soll halt so ein bisschen sowas wie, keine Ahnung, ne, CIA, FBI, The Man irgendwie sein, genau. Ne, die da irgendwie so ein Stand-in sind für den bösen Teil des Governments oder so. Finde ich auch, ich glaube auch in den Spielen kann es sein, dass sie da auch ab und zu vorkommen, weil die haben ja auch die Waffen gebaut, die wir auch aus den Spielen kennen, ne? Mit denen dann Spider-Man auch bekämpft wird später. Ich fand auch, ich weiß gar nicht, ob das absichtlich war, so on the nose, oder ob das, ich vermute es einfach, weil da ja hochbezahlte Leute dran arbeiten, dass alles Absicht ist, aber ich fand auch, es war jetzt kein großer Twist, ja.
Der war gut.
es war jetzt auch kein großer Twist, ne, dass dieses Department und sein Chef jetzt eher auf der, zumindest im Kontext von Spider-Man und der Story, eher auf der Bösewicht-Seite zu finden sind. Mhm. Weil zum einen das Casting ist ja Milchick aus Severance.
Richtig.
Auch super gespielt, aber du merkst natürlich sofort, da ist irgendwas fishy an dem Typen, ja. Und auch so wie das Department ein bisschen eingeführt, wusste man eigentlich gleich, okay, da steckt noch irgendwas dahinter. Ne? Also das war jetzt nicht der Megatwist, dass da noch eine dunkle Seite ist.
Das fand ich vor allen Dingen auch so ein bisschen, so ein bisschen schwach, weil das ist ja so eine Klischee-Szene, ne? Also Spider-Man wird da so rumgeführt, ne, und dann kommt er an den Wissenschaftlern vorbei, die so ein paar Waffen in den Händen halten und so. Das ist so 101, wie mache ich so eine Geschichte mit so einer Corporation, die dann am Ende sich dann eben doch als böse irgendwie zeigt. Auch wenn das immer merkwürdig ist, ne? Es reicht, wenn der Typ an der Spitze sitzt, wenn der böse ist, dann machen die alle, ne, blind sozusagen, was der von ihnen verlangt. Und und das läuft ja schon seit Jahrzehnten offensichtlich, denn wie wir auch erfahren, ist ja Jean Grey nicht die einzige Telepathin, die da schon mal in irgendeiner Form inhaftiert wurde. Aber es ist auf jeden Fall relativ früh, finde ich, auch schon klar, dass der noch eine zweite Agenda hat, die sich am Anfang einfach noch nicht zeigt.
Genau, das merkt man eigentlich sofort. Und es ist wirklich, das ist so manchmal ein bisschen bei diesen Marvel-Filmen, kommt mir das so vor, du merkst relativ schnell am Casting eigentlich schon, wo du eine Person hinstecken musst, weil die haben echt immer so ein bisschen, was ich auch sympathisch finde, aber bei Marvel habe ich immer das Gefühl, Leute, die in diesen Serien irgendwie so einen großen Auftritt haben, die bekommen dann bei Marvel nochmal eine relativ gut bezahlte Rolle, weil ich glaube, manchmal bei so Überraschungshits in den Serien kriegst du auch gar nicht so viel Geld. Also ist natürlich für die Schauspielerin immer super, aber du weißt dann immer, keine Ahnung, der funktioniert bei Game of Thrones jetzt gut, dann kriegt sie nochmal eine Rolle als Phoenix bei X-Men, oder da jetzt bei Severance ist es irgendwie so ein Shady Bösewicht, dann ist es auch nochmal ein Shady Bösewicht bei Spider-Man und vielleicht kommen wir jetzt mal ganz kurz, du hast es schon gesagt, Jean Grey, Sadie Sink, ne, ist so eine mächtige Telepathin, die irgendwie, keine Ahnung, durch die Gegend schweben kann und was weiß ich was, oder nicht schweben kann, sondern unfreiwillig schweben muss bei Stranger Things, dann machen wir doch mal optisch nochmal ein ähnliches Setup wie Stranger Things mit Sadie Sink einfach im Spider-Man-Film irgendwie, ne?
Genau, also sie macht hier die Eleven-Rolle. Das finde ich auch so ein bisschen schwierig, dass am Anfang wird auch sozusagen sehr, sehr viel Bohai darum gemacht, dass sie einen gewissen Radius hat, in dem sie agiert. Und wenn dieser Radius überschritten ist, dann kann sie nicht mehr springen. Denn am Beginn des Films ist es ja so, dass sie sozusagen von Person zu Person springt, die dann wie eine Art besessene Figur an Marionettenfäden das machen lässt und das reden lässt, was sie eben möchte. Und im Laufe der letzten Viertelstunde des Films, also wenn sie dann sozusagen im Department of Damage Control mit diesen Strahlen beschossen wird und ihre Kräfte dann gekitzelt werden, dann ist sie plötzlich unfassbar stark und hat dann also, sie kann dann in einem Radius von 1 Kilometer alle Leute einfrieren, droht dann auch damit, dass sie die alle theoretisch töten kann. Weißt du, und diesen Sprung ich weiß es nicht, 10 Meter oder 30 Meter bis hin zu diesem Ding, da hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr und diffiziler auch damit umgehen können. Was ich cool finde, ist, dass dieser Film mit so einer Szene endet. Also normalerweise haben wir in den Marvel- und Superheldenfilmen am Ende ja immer so eine 10-minütige CGI-Schlacht. Ne, wo alles nochmal auf die Leinwand geworfen wird, was zwischen 50 und 100 Millionen kostet, damit wir die Leute auch dann das Gefühl geben können, ihr habt jetzt was gesehen für euer Geld. Und dieser Film macht für mich zumindest gefühlt einen absolut antiklimaktischen Höhepunkt. Und das finde ich toll. Und gleichsam frage ich mich auch, warum der so erfolgreich ist. Also das kommt für mich dann nicht so überein, weil er halt, für mich ist er mehr eine überlange Charakterstudie, die diese Figuren sich entwickeln lässt, ihnen sehr viel Zeit und Raum auch teilweise gibt, um ihre Gefühle zu diskutieren. Und es ist aber so, dass das offensichtlich eine ganz große Resonanz bei Filmzuschauern hervorbringt, ohne diesen ganz krassen Ultra-Action-Kram.
Ja, ich glaube, es ist natürlich immer schwierig, so ein bisschen den Finger genau drauf zu legen oder zu zeigen, das ist das, was jetzt das Erfolgsgeheimnis des Films ist. Aber ich glaube einfach, dass es eine Mischung ist aus Sachen, die halt bei den anderen Filmen in der Vergangenheit einfach falsch gelaufen sind, die jetzt hier ein bisschen besser gemacht werden. Und für mich fängt es schon mal ganz einfach an bei der Optik. Ja? Ich finde jetzt, wenn du den Film vergleichst mit den letzten, hast du einfach, finde ich, die CGI ist nicht so extrem, ne, weil es einfach nicht diese, wie du gerade gesagt hast, diese klassische Marvel-Endschlacht gibt's einfach in dem Sinne gar nicht, ne. Alles ist ein bisschen weiter runter, aber ich finde, es wirkt alles dafür auch ein bisschen natürlicher. Ich meine, ich habe jetzt gerade, das habe ich nicht selbst entdeckt, aber ich habe gerade so ein Video gesehen auf YouTube, wo so einzelne Szenen aus den MCU Spider-Man-Szenen jetzt mit Brand New Day verglichen wurden, und da hast du wirklich als Szenen, wo du wirklich genau siehst, die stehen gerade vor einem Greenscreen oder Volume, das Licht passt überhaupt nicht, irgendwie die Action passt überhaupt nicht in die Szene und so weiter. Und ich habe das Gefühl, in dem Film ist es alles wieder ein bisschen handwerklich einfach besser gemacht worden. Ne? Zusammen dann mit einer netten Story, mit guten Schauspielerinnen und so weiter. Dann kommen die Leute aus dem Film und sagen, okay, ich weiß gar nicht warum, aber er hat mir richtig gut gefallen. Ne?
Ja, und der Witz an der Sache ist ja, man würde ja, ich sage jetzt mal so, ich habe zu meinen Lebzeiten habe ich mal 9 Monate in New York gelebt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass dieser Film in Glasgow gedreht ist, weil sie einfach die Illusion perfekt schaffen, dass das eben aussieht wie New York. Und wenn man so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material sich auch angeguckt hat über die letzten Monate, dann hat man auch immer wieder gesehen, was für großartige Rigs und Aufbauten quasi gemacht wurden, um Tom Holland auch durch die Straßen so ein bisschen schwingen zu lassen. Also das ist tatsächlich nicht alles natürlich, aber hin und wieder gibt es immer wieder Shots und Einstellungen, die tatsächlich natürlich wurden die freigestellt, aber die sind dann eben nicht Full CGI, sondern da haben wir eben tatsächlich dann diese Haptik und ich glaube diese Greifbarkeit von Spider-Man, die man da auch sieht und die dann auch Spaß und Freude macht. Und ich glaube, die Diese Actionsequenzen sind rarer gesät, sage ich jetzt mal, in diesem Film. Sie sind aber dann dafür umso schöner vielleicht auch inszeniert. Also mir fällt da halt irgendwie diese von dir schon erwähnte Choreografie mit der Hand ein, die wir so im letzten Drittel des Films sehen. Wie gesagt, ich fand auch die Szene mit dem Hulk toll, weil man immer wieder in dem natürlich Full CGI Gesicht des Hulks sieht man auch immer wieder diese Erkenntnis, ne? Also dass Bruce Banner da immer wieder kurz auftaucht und dann die Schuld und die Sühne, ne, die er in sich trägt. Und ich glaube auch dieser Moment, wenn dieser Chip im Nacken funktioniert und der Hulk merkt, dass seine Kräfte auf einmal nachlassen, dass man da sehen kann, dass er vielleicht ganz bewusst auch sich jetzt den Freitod wünschen würde, als er dann die Fassade darunter fällt und so. Und dass diese kleinen Momente, die heben für mich diesen Film halt sehr, sehr hoch im Vergleich zu vielen anderen Blockbustern.
Und was ich zum Beispiel jetzt bei den zwei Szenen, die du gerade gesagt hast, auch super finde, vor allem bei The Hand, ist, dass uns dieses Mal nicht der Fehler gemacht wird, dass uns ellenlang irgendwie erklärt wird, wer die sind und wo die herkommen. Und am besten kriegen die noch eine schöne Backstory. Die sind einfach da. Wenn man Daredevil geschaut hat, dann weiß man vielleicht ein bisschen mehr über The Hand. Ja. Aber ansonsten ist es einfach nur, die sind halt da. Bisschen weird und es ist ein richtig cooler Kampf. Ne? So muss es eigentlich sein. Und bei Hulk, der hat natürlich ein bisschen mehr Backstory, aber Hulk persönlich ist für mich zum Beispiel eine Figur, die funktioniert eigentlich nie. Ich bin kein großer Hulk-Fan. Ich finde es irgendwie ein bisschen weird. Und aber ich finde, da wird es genau in der Dosis eingesetzt, die okay ist. Wir haben Bruce Banner, ne? Der Ruffalo spielt den halt einfach wieder super, auch wenn er vielleicht mittlerweile ein bisschen alt ist, um Superheld zu sein, ja. Und sogar wir sehen ihn ja dann quasi in seinem Dayjob als Professor, ne?
Ja,
da gibt es ja sogar noch die Szene, wo quasi jemand fragt, ja, wie war denn das jetzt eigentlich genau? und dann der Film selbst eigentlich über den Studenten, der dann einfach nur Hulk smash und die Antwort gibt, ist eigentlich scheißegal, Hauptsache es kracht, ja. Und so haben wir das dann später auch, finde ich, in dem Kampf. Klar, der Hulk kommt dahin, weil Jean Grey ihn quasi diesen Inhibitor-Chip oder was auch immer kaputt macht, ne, und ihn kontrolliert. Aber unterm Strich ist es halt einfach nur eine ordentliche Action-Sequenz, ohne dass da jetzt wieder zu viel drin ist. Mit diesen kleinen Nuancen, die du schon erwähnt hast, Dave.
Ja, und das macht halt, glaube ich, dann auch sehr, sehr spaßig. Und man sieht auch hier, ne, in dieser Szene mit dem Hulk, sieht man Jean Grey auch das erste Mal ein bisschen strugglen. Also sie ist zwar sehr kraftvoll, was ihre Fähigkeiten angeht, aber sie kommt halt manchmal auch an ihre Grenzen. Und die Veränderung, die in Bruce Banner sozusagen vor sich geht, die ist auch für sie sehr schwer zu kontrollieren. Und das macht Sadie Sink dann auch richtig gut, glaube ich, so diese innere Zerrissenheit auch dann so ein bisschen zu spielen. Denn wir haben ja am Anfang, wird sie ja doch als relativ rachsüchtig und auch ziemlich ruchlos gekennzeichnet. Also sie schickt da ja auch Leute vor fahrende Autos, ne, und hat da irgendwie auch gar keine Skrupel davor, Leute einfach mal von der Fassade kippen zu lassen, ne? Mit den Worten, Spider-Man, würdest du mich bitte retten? So. Also das ist schon ziemlich dunkel und fast schon nihilistisch, wie sie da funktioniert. Und umso schöner finde ich dann auch, wie ihr Charakter-Arc sich über den Film dann verändert und wir dann immer mehr und mehr von ihr erfahren und auch in dieser sehr eindrücklichen Sequenz da in dem Park, wo sie mit ihrer Schwester sitzt.
Da wäre mein einziger Kritikpunkt ist genau, dass für mich die Reise ein bisschen unerklärlich in diese Richtung geht. Also ich finde am Anfang, was gut ist für den Twist, ja, weil wir am Anfang wissen wir überhaupt nicht, wer das ist, sondern wir sehen auf einmal, dass es irgend so ein Wesen gibt, was andere Menschen übernehmen kann. Ja. Ne? Und das wird auch richtig gut gemacht. Ich meine, man spielt ja auch ein bisschen damit, dass die Identität ständig wechselt und dann weiß man gar nicht, wer ist das, was ist das. Und ich habe mir das ehrlicherweise, ich hab über den Film vorher gar nichts gewusst. Also ich hatte die Verbindung zu Jean Grey relativ spät dann erst im Film kapiert, als es offensichtlich war. Ja. Und habe gedacht, was wäre denn das? Ist es so ein Alienwesen oder ist es irgendwie eine Hexe oder was auch immer, ne? Und dann erfahren wir, wer es ist. Aber ich muss sagen, aus der Story, gerade jetzt mit dieser Parksequenz und so weiter, wurde mir jetzt nicht hergeleitet, dass die Jean Grey in dem Moment eigentlich schon so abgebrüht ist, dass sie einfach unschuldige Menschen quasi vor Autos schmeißt und eigentlich sich auch gegenüber Spider-Man so ein bisschen als ein absolut böses Arschloch verhält, weil sie eigentlich, finde ich, in dem Moment noch so ein bisschen unterwegs sein müsste, hey, das ist jemand, der könnte mir eigentlich helfen, ja. Und ich will eigentlich hauptsächlich, ich will meine Schwester finden, aber das heißt ja nicht, dass ich deswegen irgendwie keine Ahnung, jetzt anfangen irgendwelche Leute einfach sprichwörtlich und wortwörtlich vor den Bus zu werfen. Ja, also das fand ich so ein bisschen seltsam, dass sie am Anfang quasi schon so absolut auf alles scheißt. Ja.
Ja, aber ich glaube, da muss man dann auch wieder sagen, das ist ein Comic. Buch.
Ja, ja, klar.
Und das muss man dann so mitnehmen in diesen Situationen. Aber da gebe ich dir natürlich absolut recht. So richtig rund ist es nicht. Aber ich finde dann diese Szene, ne, es gibt halt immer wieder so Glanzszenen, die wunderschön geschrieben sind, auch von den Dialogen. Und diese Szene zwischen ihr und ihrer Schwester in dem Park, wo man dann erstmal so eine relativ unschuldige Interaktion zwischen den beiden mitbekommt. Ihre Schwester zeigt ihr sozusagen, wie man weiter entfernte Individuen erreicht, indem man nämlich von A nach B nach C nach D bis eben zum Ziel hüpft mit den Fähigkeiten eines Telepathen. Und in diesen Dingen, die da diskutiert werden, wird auch wieder das Thema Verlust aufgemacht. Denn sie spricht ja davon, dass ihre Mutter sie quasi verlassen hat, weil sie nicht wusste, wie sie mit den Kräften ihrer Töchter umgeht. Und ist auch wieder, muss man sagen, Sadie Sink spielt das hervorragend. Du merkst die Gebrochenheit, dieses Trauma, was in ihrer Seele immer noch sitzt und ruht. Und dann geht's halt ziemlich schnell. Dann kommt direkt die Szene, wo ja dann die dunklen Männer aus den Vans aussteigen und ihre Schwester dann überwältigen und auf den Boden drücken. Und ihre Schwester macht dann sogar noch was Wunderbares. Sie schickt dann quasi ihre Schwester, also Jean Grey, quasi dann auch weg, um sie zu retten, damit sie eben nicht auch gefangen wird.
Ja, also das fand ich auch eine super Einführung und nochmal die Background-Story, die auch das wirklich sehr einfühlsam erzählt, ohne da jetzt zu sehr auf die Tränendrüse zu drücken. Und ich fand auch den Twist, der sich darin dann nochmal versteckt hat in der Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie heißt nochmal, sie sagt ja am Anfang, sie ist immer auf der Suche nach was, irgendwas mit Ex. Hilf mir nur auf die Sprünge kurz.
Und sie sagt, Van X. Ja, Moment.
X-Van oder Van X oder Van X-Van. Ne? Und sie denkt, genau, Van X. Und das finde ich auch wieder so ein kleines Detail, was so gut gemacht ist, weil wir denken ja alle, das ist, keine Ahnung, das muss irgend so ein geheimes Regierungsprogramm sein oder irgendeine Superwaffe oder ein Mittel und so weiter. Ne? Und dann sehen wir ja, okay, das ist quasi der noch lesbare Namen dieses Ventilationsschachts, auf den ihre Schwester dann schaut, richtig, was sie als letztes sieht. So, das fand ich auch super gemacht. Ja, also das sind so genau die kleinen Sachen, wo du ja vorhin mal hattest, ne? die den Unterschied machen zwischen, warum man aus dem Film geht und den richtig gut findet und vielleicht nicht. Ja,
ja, ja, das ist auch ein sehr krasser Moment. Also nicht nur, dass sie ja, die haben ja diese riesige Kulisse, ne? Die ist ja, also als sie aufwacht, nachdem Jean Grey quasi den Damage Control Department übergeben wurde, da ist ja, sie sitzt ja erstmal in so einer Art, ja, sehr hochwertigen, mit so Mahagoniholzwänden versehenen Schlafzimmer. Und als dann unser großer Bösewicht, der sich dann eben zeigt, in dem Head of diesem Damage Control Department, als er dann aufsteht und den Raum verlässt, dann geht diese ganze Kulisse weg. Also die fährt dann so nach oben und zeigt dann einen Glaskäfig, in dem sie sitzt. Und dann machen die halt ihre merkwürdigen Experimente und triggern also dann quasi ihre Fähigkeiten durch irgendwelche Wellen, die sie ihr aussetzen. Und das geht dann halt immer weiter und weiter. Und ich finde auch diesen Twist dann ziemlich cool, dass sie dann den irgendwann voraus ist und der Typ, der diese Wellen aussendet, dass sie den dann auch schon besessen hat. Ne? Weil der Präsident sagt irgendwie abbrechen oder schalten Sie es aus und dann guckt der ihn so an und sagt, nee, das kann ich nicht machen. Und dann weiß man schon, okay, jetzt drehen sich sozusagen die Kräfteverhältnisse. Ja. Und jetzt kommt's, jetzt passiert's.
Ja, also das fand ich mega. Ich meine, auch da könnte man wieder sagen, okay, diese Kulissenumbau sozusagen, warum gibt es das überhaupt? Warum kann man die Kulisse nicht einfach da stehen lassen? Mhm. Aber es sieht halt einfach mega gut aus, ja. Also manchmal muss man Sachen einfach für den Schauwert einfach auch nehmen. Und dann ist ja so ein bisschen so dieser Kampf ist so ein bisschen auf der Kippe, weil jetzt könnte es ja wirklich sein, dann sehen wir auf einmal diesen Blast Radius, wenn sie diese mega, was ist das, Mind-Control-Welle oder sowas losschlägt, die sich so einmal durch Manhattan irgendwie fräst. Da könnte jetzt ja quasi der klassische Marvel-Trope kommen, dass vielleicht noch irgendwie ein Strahl nach oben geht und was weiß ich, was ein Portal wird aufgemacht und aus dem Portal kommen Multiverse-Wesen oder so.
Genau.
Aber es endet ja kurz davor und dann finde ich es halt auch, das finde ich echt gut, weil da passen die Sachen wieder gut zusammen, weil dann kommt der Punisher, ja, und jetzt fragt man sich ja normalerweise, okay, gegen so ein krasses Wesen und, oder gegen so eine krasse Macht, was willst du machen? Aber da ist halt wieder, sag ich mal, die ganz gute alte Technik, ne? Weil der Punisher kommt einfach mit einem Sniper-Gewehr will es auf eine ganz klassische Art lösen. Und was sich dann daraus entwickelt, finde ich halt auch wieder super gut gemacht, ist, glaube ich, auch eine 1:1 Umsetzung aus einem Comic-Panel, was sogar ich aus irgendeinem Sammelband kenne, wenn er will sie ja quasi mit dem Sniper-Gewehr erschießen, Spidey schiebt sie natürlich zur Seite, fängt sich die Kugel selbst und wird dann von Punisher zum Krankenhaus getragen. Das ist natürlich, also da ist das ist natürlich fantastisch,
ja. Ja, das sind etliche Comic-Panels, die hier zitiert werden. Ja. Das ist natürlich auch mal wichtig und das erfreut das Nerdherz, glaube ich. Und der Punkt an der Sache ist ja, ich weiß nicht, ob du die zugrunde liegenden Comics mal gelesen hast. Also
stellenweise, aber ich glaube nicht. Also das kenne ich wirklich nur, weil ich ein Sammelband habe, wo dieses Bild drin ist.
Ja. Es gibt zwei Comics, die aufeinander aufbauen. Der erste heißt One More Day und der zweite heißt dann Brand New Day. Und die spielen genau mit diesem Gedanken, was passiert, wenn die Welt in Anführungszeichen vergisst, wer Spider-Man ist. Und das macht auch, in diesen Comics macht es auch Doctor Strange. Es geht nur quasi, die Prämisse ist ein bisschen anders, weil Tony Stark lebt halt noch und es geht quasi darum, dass der Kingpin, also der ist ja auch Teil, ne, von diesen von New Yorker Spider-Man-Geschichten, der schickt sozusagen einen Sniper los, der die engsten Familienmitglieder von Spider-Man töten soll. Und dann schafft er es also bei Ben, seinem Onkel, und bei May, die wird nur lebensgefährlich verwundet und liegt dann im Krankenhaus. Und nachdem weder Iron Man noch Doctor Strange Peter Parker wirklich helfen wollen, geht er zu Mephisto. Und Mephisto ist ja sozusagen, ne, der Teufel in Menschengestalt und, ne, der nimmt ihm dann sozusagen das ist quasi wie bei Goethe, er macht einen Tausch und er gibt dann sozusagen die Beziehung zu MJ auf, um seine Tante May zu retten. Vor dem sicheren Tod. Und dann bespricht er Peter sich also mit May und am Ende des Tages ist es dann so, dass sie dann sagen, hey, ne, das ist sozusagen dein größtes Glück, dass deine Aunt May überlebt. Und dann fassen sie also diese Entscheidung und in Brand New Day wird dann die Geschichte sozusagen weitererzählt, wie er dann versucht, wieder mit Menschen Kontakt aufzunehmen, während er aber trotzdem noch bei seiner Aunt May lebt. Und das ist halt so ein Ding, das krass anders ist als, ne, in diesem Film, geht aber halt nicht anders, weil man den Charakter ja schon aus der Gleichung rausgenommen hat. Und ich finde es aber trotzdem richtig schön, dass sie dieses Sniper-Element hier nochmal reinbringen, auch wenn es sozusagen dazu führt, dass Spider-Man selber dann die Kugel sich einfängt. Und diese Momente sind natürlich schon ziemlich schön, weil wir sehen im Nachklapp von dieser Verletzung, dass Jean Grey plötzlich Spider-Man halt hilft. Sie hält ihn sozusagen in einer Art Stasis, also in einer Art Betäubung, bis halt seine Lebenszeichen aufrecht, bis quasi die Operationen abgeschlossen sind. Und der gute Punisher sitzt also am Fuße seines Bettes. Und das ist halt auch total putzig, wie als Tom Holland dann aufwacht und ihn dann da sieht. Und der Punisher, ne, öffnet dann sein Herz und sagt dann, hey, du bist ein echt guter Kumpel. Und hat dann also Tränen in den Augen und dann müssen beide lachen. Und das finde ich, das ist sehr herzlich. Und die beiden spielen das auch fantastisch.
Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum sich manche Leute über den Punisher in dem Film beschweren. Ich finde das super gemacht. Und dann auch nochmal wieder, das machen sie schon immer gut, dieser Marvel-Spider-Man-Humor. Wenn dann überlegen sie ja, okay, wie kann jetzt Spider-Man sich da irgendwie aus dem Gebäude rausstehlen, weil natürlich draußen Tausende von New Yorkern sind, die ihm zujubeln. Ne?
Nichts anderes zu tun haben den ganzen Tag.
Ja, New Yorker, gut, das ist halt, du hast gesehen, was los ist, wenn die nächstes Mal die Meisterschaft gewinnen, ja, dann sind New Yorker sind ja schon committed, ja. Nee, und dann ja quasi der Punisher sich das Kostüm anzieht und vom Fenster aus winkt wie Michael Jackson oder der Papst, während Peter Parker einfach aus dem Gebäude rausgehen kann, ohne vielleicht Idee. Von einem kleinen Jungen auf der Schulter, aber ansonsten wird er nicht erkannt.
Ja, und ich glaube tatsächlich, wenn man klug ist, also wenn Destin Daniel Cretton den nächsten Film auch macht, dann war dieser kleine Junge, der da auf der Schulter sitzt und diese Spider-Man-Bewegung macht, zu Tom Holland hin, dann war das Miles Morales. Und wir machen einen Zeitsprung und sehen ihn dann 5 bis 10 Jahre später oder so.
Also die Chance müsste eigentlich schon genutzt werden. Wie gesagt, so Sachen passieren ja nicht zufällig. Ne? Also zumindest hält man sich die Option offen, um es zu machen, wenn man will. Ja.
Auf jeden Fall. Und der ist ja so beliebt. Also Miles Morales ist ja einer der beliebtesten Charaktere, nicht nur was das Spider-Verse angeht in Comicform, sondern er hat ja auch ein eigenes Game gekriegt von Insomniac. Ne? Da wären sie ja dumm, wenn sie diese Sache nicht angehen würden. Und wer will das nicht sehen? Wer will nicht Tom Holland mit einem Miles Morales durch die Schluchten von New York sich hangeln sehen?
Ja, und dann haben wir noch eine der letzten Szenen oder die letzte Szene ist ja, weil bis jetzt weiß ja Ned immer noch nicht, wer Spider-Man ist. Er hat ja wildeste Vermutungen, wer sich in der Maske versteckt. Aber ich glaube, das ist jetzt am Ende des Films, oder? Wenn sie sich in dem Laden wieder sehen, oder sie sehen sie ja nicht wieder, weil nur einer von beiden weiß es, ja. Und dann machen sie ihren alten Buddy-Handshake, ich weiß gar nicht warum, der kommt einfach so raus, ne? Und dann kommt ja so ein Leuchten oder so eine Erkenntnis in Neds Augen. Und ich vermute, da weiß er, okay, oh, Spider-Man ist Peter Parker.
Naja, das wissen wir nicht genau. Das wird ja nicht wirklich dann so hundertprozentig rausgeholt. Aber es ist schön, dass dieser Handshake, den wir ja eigentlich seit dem ersten Tom Holland-Film schon kennen, die beiden verbindet. Und dass das wieder so ein Versuch ist, wie Peter halt den Anschluss erneut sucht. Vielleicht eben nicht mehr durch die gemeinsame Vergangenheit verbunden, aber das ist wie so eine Art Muskel vielleicht, den er dann einfach in der Situation wieder berührt und der eben auch bei seinem Gegenüber irgendwas auslöst. Er kann das nicht wirklich, glaube ich, 100% schon mit Spider-Man dann auch übereinbringen, der Ned, aber wir wissen ja, das ist ein kluges Kerlchen und wer weiß, was im nächsten Film alles so passiert.
Ja, und dann haben wir noch eine relativ, fand ich jetzt ehrlicherweise, enttäuschende Post-Credit-Scene. Ne? Ich meine, wir haben ja in Heidelberg im Kino saßen wir da und, glaube ich, 8 Minuten End-Credits geschaut, um dann so eine 8-Bit-Animation zu sehen. Was hat die uns gezeigt? Keine Ahnung, wahrscheinlich, dass irgendwas von außen passiert und das hat wahrscheinlich irgendwas mit Secret War oder wie auch immer zu tun, genau. Weil wir haben das Spider-Man-Logo im All gesehen.
Genau, also mit Doomsday oder mit Secret Wars, wer weiß. Das ist einfach nur, das war ein bisschen enttäuschend, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das MCU geht halt immer weiter und deswegen muss man halt versuchen, da so ein paar Easter Eggs irgendwie noch mit einzubauen. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber hinweg, glaube ich, gesprochen, dass es ja diese herzzerreißende Szene zwischen MJ und Peter gibt, ne? Die oder zwei besser gesagt auch. Ne? Es gibt ja die auf dem Dach, wo sie besessen ist von Jean Grey, wo die dann ziemlich grausam endet, wo Jean Grey sich ja dann irgendwie auch fast so ja wieder in einer sehr, sehr negativen Art und Weise manifestiert, weil sie hält ja dann MJ über den Vorsprung des Gebäudes in der Luft und lässt sie dann halt auch fallen, ne, um Peter also irgendwie noch weiter zu quälen, nachdem sie ihn so grausam hinters Licht geführt hat. Und dann gibt's halt diese vielen Szenen in der Höhle vom Punisher, ne, wo Tom Holland an seinem Inhibitor-Chip arbeitet und aber immer diesen Vorhang hat, hinter dem MJ quasi dann liegt. Und dann haben sie so ein bisschen Heart-to-Heart, ne, also sie sprechen so ein bisschen über die Dinge, die sie bewegen und was in dem Leben gerade so los ist und öffnen sich irgendwie auch, sprechen halt darüber, dass das Problem sowohl von MJ als auch von Peter Parker eben ist, dass man zu wenig über die eigene Identität preisgibt und sehr verschlossen ist. Und dann hilft MJ ihm ja auch am Ende bei der Synthese von diesem neuen Chip, der dann tatsächlich auch funktioniert und seine Kräfte halt so ein bisschen einschränkt in dem Bereich. Aber die Art, wie die beiden das spielen, ist sehr, sehr schön. Also da ist sehr, sehr viel Herz und Verständnis und auch dann diesen Moment, der danach folgt, wo sie sich dann ja aussprechen und wo MJ diesen Brief findet, ne, wo drin steht, hey, ne, wir waren mal zusammen und ich musste aber sozusagen diese Entscheidung treffen und dann muss er ja seine Maske abnehmen und dann ist er aber wieder dieser romantische Peter Parker, ne, und erzählt ihr dann also, ne, du bist es und ich liebe dich und ich kann nicht ohne dich leben und so. Und dann kommt halt dieser Stahlhammer, ne, wo sie dann einfach sagt, hey, ich liebe dich nicht, ich kann mich nicht an unsere gemeinsame Zeit erinnern. Das macht das Opfer, was er sozusagen trägt, noch mal größer. Und das bricht einem schon so ein bisschen das Herz, weil er trotzdem nach dieser Geschichte, beginnt ja erst der dritte Akt, und trotzdem, dass er das weiß, bleibt er so pur und echt, ne, und so gut, wie wir ihn als Spider-Man kennen. Und das ist also das größte Opfer, was man bringen kann, dass man trotz allem, was man sozusagen auf den Schultern trägt, immer noch mit einem positiven Geist nach vorne geht, wie er es dann eben mit Jean Grey macht und sie ja dann einlädt in seine Erinnerung an Aunt May. Das ist ja auch sehr, sehr schön gemacht, finde ich, über den Lauf des Films, dass das immer wieder aufgegriffen wird, diese Szene, wo er auf dem Bett sitzt und sich Aunt May zu ihm setzt und sie dann, ne, dieses Gespräch führen, was es heißt, Verantwortung zu besitzen, ne? Und dass er dann Jean Grey an die Hand nimmt in der Szene, ne, wo sie die ganz oder halb New York irgendwie in ihrem Todesgriff hat und das mit ihr teilt und ihr dann Aunt May sozusagen erstmal sagt, ne, dass du wertvoll bist und dass das Wichtigste im Leben ist sozusagen Leute zu haben, die einem zeigen, dass man etwas wert ist und dass quasi Liebe zu geben das Größte ist, was man als Mensch irgendwie empfinden kann. Und das ist ja das, wo sich dann diese finale Szene dann danach eben so dramatisch auflöst, weil wir hören ja dann halt nur im Hintergrund diesen Schuss vom Punisher und dann sind wir wieder in der Jetztzeit. Also sehr cool. Also da gibt es so viele schöne formale Ideen in diesem Film. Von daher große Empfehlung. Noch ein zweites und drittes Mal gucken.
Auf jeden Fall. Also ich habe ja tatsächlich erst einmal jetzt geschaut. Das zweite Mal ist geplant, aber hat noch nicht stattgefunden, leider. Aber ich wollte noch kurz, weil wir bei MJ nochmal sagen, der Film vermeidet hier nämlich jetzt auch eigentlich so eine typische Hollywood-Falle, dass dieses Thema, dass MJ und Peter nicht zusammenfinden, noch im gleichen Film gelöst werden muss. Ich meine, wir beide haben, glaube ich, leidvolle Erfahrungen mit Filmen, die ein Problem aufmachen und es 10 Minuten später wieder lösen. Und hier ist es ja wirklich so, dass es immer so auf der Kippe ist, ne? Und irgendwie würden wir uns als Zuschauer eigentlich wünschen, dass vielleicht in der letzten halben Stunde sie dann irgendwie, keine Ahnung, so wie mit Ned vielleicht durch den Gruß oder sowas, dass sie dann doch sieht, ach Gott, du bist Peter, ja, ich liebe dich, komm, wir fallen uns in die Arme. Und wir hoffen das natürlich jetzt für den nächsten Film, aber es wird eben nicht gemacht, ja.
Genau, also somehow Palpatine returned.
Ich wollte es nicht aussprechen, aber da gibt es ja die eine oder andere Sache. Und eine Sache, die ich auch nicht unter den Teppich fallen lassen wollte, die haben wir jetzt ein bisschen übersprungen, aber ich finde, es gibt noch zwei Nebencharaktere, die ich auch kurz lobend erwähnen wollte. Das eine ist, weil ich es wirklich nicht erwartet hätte, dass ich das jemals gut finden würde, aber Black Widow, sowohl im wie hieß der, New Avengers irgendwie Film? Nee, der hieß eben nicht Avengers, aber du weißt, Thunderbolt, genau. Aber jetzt auch hier in dem Film. Also ich finde einfach Florence Pugh als Black Widow ist ein, wie man so schön sagt, bei uns Profis ein Scene-Stealer, ne? Also die hat, keine Ahnung, 3 Minuten Screentime, aber da holt sie das Maximum raus.
Das stimmt.
Und ich finde auch die Szene, sie hat ja dann ihr Office, auch da wieder, es muss ein guter Laptop sein, der permanent in der Sauna funktioniert, aber okay, da ist sie.
Genau.
Und Peter besucht sie da und dann geht er zu dir ins Wasser, ja, das halt sie sich sicher sein kann, dass keine Waffen, was sicher sind, und dann steht er wieder auf und dann steht er da mit seinem gut durchtrainierten Körper, der aber jetzt, wir wissen jetzt auch, was er da für eine Routine gemacht hat immer, natürlich alles natürlich nur, und dann sagt sie noch zu ihm, hey Peter, you're not that, wie sagt sie, I've seen your belly button, you're not that anonymous
genau,
anymore.
Genau.
Was ja, glaube ich, auch eine sehr FSK 12 freundliche Variante ist, weil eigentlich könnte sie wahrscheinlich sagen, sie hat was anderes von ihm gesehen, wenn er da so sitzt, aber wir wissen, die Amis in der Sauna haben immer die Badehose an.
Deswegen. Aber das ist schon lustig, wie er dann mit der Spider-Man-Maske aus dieser Kabine heraustritt, ne, bevor er dann da reinsteigt. Und dann zwischendurch heben sich ja seine Füße auch mal so ins Bild, weil er so relaxed ist. Da machen sie sehr viel Humor mit rein, damit das nicht ganz so anzüglich wirkt. Aber ja, die macht das schon, die Florence Pugh macht das sehr, sehr gut als neue Black Widow. Die sie hat ja auch diesen schönen Gag mit diesen Big Potatoes und Small Potatoes. Und man merkt aber hier, okay, das ist ja eigentlich ein Element, was jetzt aus dem MCU kommt. Also die New Avengers haben ja nichts mit den Sony Spider-Man-Filmen oder Spider-Verse-Filmen zu tun. Von daher merkt man immer schon, okay, das wird jetzt immer sehr schön eingebettet und ist nicht mehr so losgelöst, wie das in den früheren Tom Holland-Filmen war, wo wo ja eigentlich, also außer Tony Stark, ne, im ersten Teil, kamen ja dann doch relativ wenig Bezüge zum normalen MCU vor, sondern es waren eigentlich so Selbstzitate aus früheren Filmen. Aber ja, die macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und was war der zweite Charakter?
Flash, der hat ja nicht sonderlich viel zu tun, aber, oder heißt in der Iteration
unser Influencer.
Flash, ne? Fand ich auch cool.
Ja, und der kommt natürlich auch in den anderen Tom Holland-Filmen immer wieder vor. Eigentlich sein Nemesis zuerst. Und naja, aber es ist witzig, ihn nochmal wieder zu sehen und was sie dann hier mit ihm veranstalten, passt natürlich genau in die Kerbe rein, in die man seinen Charakter irgendwie auch sieht. Ja, das waren sehr nett, diese kleinen wiederkehrenden Charaktere dann halt eben auch so schön inszeniert zu sehen. Und da hat man dann die anderen Figuren aus dem MCU vielleicht gar nicht so vermisst, die vorher immer dabei waren.
Nee, und ich finde, weil du es auch gerade nochmal gesagt hast, mit Black Widow und auch mit Jean Grey, ich finde jetzt hier diese ganzen Verbindungen zum MCU, du merkst natürlich, dass sie jetzt quasi das aufbauen wollen, ne? Weil als nächstes stehen ja dann die neuen X-Men irgendwie an und am Schluss Jean Grey fährt ja im Grey Bus irgendwie da wahrscheinlich zu Xavier. Stimmt, ja. fährt er dann wahrscheinlich zu Greyhound, ja genau, der Bus der Greyhound, ja. Zu viel Grey auf einmal. Also sie fährt im Bus ja Richtung, keine Ahnung, wo auch immer Xavier X School for Gifted Children ist. Wahrscheinlich. Aber ich finde, es ist noch alles im Rahmen. Ne? Also wir haben es schon schlimmer gesehen, dass man versucht hat, quasi neue Filmreihen einzuführen oder neue Verbindungen zu machen.
Ne? Absolut. Und die sind ja jetzt auch, wir hatten ja gerade die San Diego Comic-Con, D23, da ist ja die komplette Cast für die neuen X-Men vorgestellt worden, die alle halt ungefähr so in ihrer Altersklasse sind. Und da wird man dann sehen, wie die dann demnächst das MCU erneut aufmischen werden. Aber das ist einfach cool. Und ich möchte auch ganz gerne nochmal erwähnen, dass die Urgeschichte, die ich vorhin vom Comic erwähnt habe, dass die von einem sehr, sehr bekannten Autoren geschrieben wurde. Also One More Day und Brand New Day sind quasi aus der Feder von G. Michael Straczynski, der auch Babylon 5 zum Beispiel gemacht hat. Also eine der interessantesten und anspruchsvollsten Sci-Fi-Serien der frühen 2000er. Wie gesagt, ist sehr, sehr cool. Man kann sich tatsächlich, finde ich, auch den Comic mal oder die beiden Comics mal antun, weil sie eine sehr, sehr schöne Variation der ganzen Themen offen halten oder aufstoßen, die man hier in diesem Film oder in den Tom Holland Spider-Man-Film, zumindest in den letzten beiden, halt so gesehen hat. Das macht ja dann auch immer Spaß, wenn man so sieht, wie sich Dinge vom Comic auf die große Leinwand entwickeln und was da dann für Schwerpunkte gesetzt werden und wie man all diese Elemente dann unter einen Hut bringt. Also von daher richtig, richtig, richtig gut.
Okay, die werde ich mir holen. Ich habe jetzt gerade bei mir auf dem Nachttisch liegen den Comic, der die Vorlage für Doomsday ein bisschen war. Also da gibt's, ich hab den Namen vergessen, aber das ist ja quasi so, da gibt's ja einen Comicband oder eine Reihe von Comics, die das so ein bisschen diese Secret Wars und Dr. Doom irgendwie da zusammenpacken. Den will ich noch lesen, bevor der Film losgeht, und dann werde ich auf jeden Fall die beiden auch mal lesen, ja.
Ja, und wir hatten das ja im Vorfeld mal kurz angeteasert, also unter uns sozusagen. Spider-Noir ist ja auch eine Sache, die dieses Jahr rauskam auf Amazon Prime. Eine immens teure Serie. Man hört irgendwie nur so zwischen 250 und 400 Millionen, je nachdem, welche Quelle man hat, für, ich glaube, 8 Folgen oder so. Sehr aufwendig produziert, also wenig CGI, viele Real-Life-Sets und quasi auch eine Art Spider-Man, nämlich Nicolas Cage als die freundliche Spinne. Und wie hat sie dir gefallen?
Also mir hat sie richtig gut gefallen. Ich war auch erstaunt, als ich diese Ankündigung dann irgendwann gehört habe. Und ich bin auch erstaunt, dass es trotz allem irgendwie so, ich sage jetzt nicht unterm Radar, aber für den Invest ist es nicht sowas, was Prime so mega pusht. Also da haben wir schon ganz andere Sachen gesehen. Ne? Und ich habe vor Jahren mal durch Zufall gab es damals diese Noir-Comics schon bei Marvel. Ne? Da habe ich gelesen Spider-Man Noir. Das war, ich glaube, jetzt gibt es da tatsächlich eine Reihe, aber damals war das so ein bisschen dickeres Heft mit, glaube ich, 4, 5 Comics drin oder so.
Ja, das
und das
so
gleiche gab es
ja dann. Miniseries, ja.
Genau. Und es gab es ja dann Iron Man Noir, habe ich, glaube ich, auch gelesen. Und ich glaube, dann, das haben sie für ein paar Helden gemacht. Und damals dachte ich, okay, das ist halt so ein kleines Ding, das machen sie mal. Und ich fand das ganz lustig, weil ich stehe halt wie jeder auf dieses Setting einfach so ein bisschen, ne, ganz klassische Detective Stories und so weiter. Und dann wurde die Serie angekündigt und dann Nicolas Cage, habe ich gedacht, okay, also das ist auf jeden Fall a choice, wie man so schön sagt. Ne? Und jetzt habe ich habe die Serie geschaut, dann auch mit ein bisschen Verzögerung und also hat natürlich genau die Sachen, die wir jetzt hier alle lobend für unseren Spidey erwähnt haben, die spielen natürlich da überhaupt gar keine Rolle. Ne? Also es ist ein ganz anderer Angang irgendwie. Er heißt ja auch schon nicht Peter Parker, sondern Ben Reilly, also man merkt, es ist was ganz anderes, aber ich finde eigentlich in sich geschlossen mega unterhaltend. Ja? Ich finde Nicolas Cage, man sollte es nicht glauben, aber er passt wie die Faust aufs Auge für diese Rolle von so einem durchgetretenen Ermittler. Ich will da jetzt nichts spoilern, wie quasi die Origin Story von diesem Spider-Man ist, aber das ist natürlich alles richtig schön palpig und wahnsinnig. Und also ich hatte einfach mega Spaß bei der Serie.
Naja, ich habe jetzt nur die Hälfte gesehen der Folgen bisher, aber ich finde es auch richtig toll und ich finde, Nicolas Cage macht das perfekt, ne, mit seinem üblichen Wahnsinn, den er in diese Rollen legt. Und ich finde auch Brandon Gleeson toll als Silvermane, also das ist so der Gegenspieler. Ich glaube, in dem Original-Comic war das ja Kingpin, also da war es ja quasi wie so eine Art düstere Reflexion auf die normalen Spider-Man-Comics und Bösewichte. Und hier hat man sich halt doch ein bisschen stärker in diesen verruchten Gangster-Style der 20er Jahre irgendwie in New York reingefuchst. Insbesondere cool finde ich, dass man die Serie sowohl farbig als auch schwarz-weiß gucken kann. Und jeder, der da nicht vor zurückscheut, den möchte ich bitten, versucht's mal auf schwarz-weiß, weil es wirkt halt wahnsinnig toll. Also die ganze Ausleuchtung, das Set-Design, die Art, wie Frisuren, aber auch wie Kostüme funktionieren, das ist sehr, sehr aufwendig gemacht und sieht wirklich toll aus. Es gibt zwischendurch immer mal wieder so Momente, wo du vielleicht auch die etwas nicht ganz auf dem Niveau von einem Kinofilm sich befindenden Spezialeffekte dann auch mal durchaus akzeptieren kannst, weil es so stilisiert in Schwarz-Weiß ist. Mir hat es bisher sehr viel Spaß gemacht. Mal gucken, wie es weiter und ausgeht. Aber ja, ist eine coole Serie. Und wer sie vielleicht verpasst hat, sie ist in den USA, ist sie, glaube ich, ziemlich gut angekommen. Da war sie auch immer auf den Streaming-Charts, relativ weit oben. Und hat diverse Shows von Netflix hinter sich gelassen. Also ich weiß nicht, wie gesagt, nachdem ich das Ende nicht kenne, weiß ich nicht, ob man eine zweite Staffel oder sowas machen könnte. Aber ich kann eigentlich nur sagen, ziemlich gut, gefällt mir.
Ja, man könnte schon, ich hatte das Gefühl, es ist eher so als One-Off. Ich habe tatsächlich dann irgendwann schon überlegt, wenn dieses Invest, ne, und jetzt auch eben das Casting von Nicolas Cage, ob die vielleicht dann tatsächlich da auch nochmal überlegen, das irgendwann ins Kino zu bringen, zumal jetzt Amazon mit MGM und so weiter auch Sachen ins Kino bringen könnte, ja, aber wahrscheinlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall was wirklich Spaß macht, sich das nochmal anzuschauen.
Ja, und das finde ich auch cool. Also ich meine, Nicolas Cage ist ja auch Executive Producer an der Serie, der war also wirklich auch beteiligt an vielen kreativen Entscheidungen und hat ja da auch schon vor vielen, vielen Jahren mal für Ghost Rider eine Lanze gebrochen, ne, weil er das unbedingt machen wollte und hat dann halt zwei Filme, die ziemlich pulpy sind, ne, also das sind keine Meisterwerke, die aber den Kern sozusagen der Figur, finde ich, ganz gut einfangen, zumindest der erste, so für mein Dafürhalten. Und ich finde das irgendwie cool und man merkt das auch und das ist auch, ne, was bei Tom Holland hier in diesem Spider-Man-Film Brand New Day deutlich war, der macht es nicht mehr für das Geld, weil der hat ausgesorgt, die nächsten zwei Generationen seiner Nachkommen haben wahrscheinlich auch schon ausgesorgt, der macht es, weil er einfach Spaß hat, diese Rolle zu spielen. Und das merkt man auch bei Nicolas Cage in Spider-Noir, der hat Spaß daran, so ein bisschen abzudrehen und diese widersprüchlichen Figuren eines, ja, so Philip Marlowe inspirierten Detective in der Film-Noir-Reihe, sowas wie so ein Humphrey Bogart irgendwie gespielt hat in die Spur des Falken oder so, das zu kombinieren mit dem Superhelden-Genre und den damit verbundenen Übertreibungen, das ist genau das, was Nicolas Cage unheimlich gut liegt. Und hakt er sozusagen seine Zähne rein in dieser Serie.
Und freut mich auch, dass Nicolas Cage jetzt so langsam aber sicher seinen Redemption-Arc hinter sich hat. Ne? Ich meine, der war ja auch irgendwie so schon weg vom Fenster. Dann war er ja wirklich, glaube ich, auch komplett pleite und hat ja wirklich jeden Scheiß machen müssen für Geld. Aber jetzt hat er scheinbar die letzten Jahre, ich meine, los ging das ja dann mit seiner Indiana Jones-Variante. Wie ist das, die Tempelritter oder sowas?
Nee, das Buch der Tempelritter, glaube ich.
Das Buch, die ich auch super finde, ja, das sind einfach schöne Adventure-Filme. Und jetzt, dann hat er auch so einige kleine, ne, so Action- und Horrorfilme gemacht und jetzt das. Also freut mich, dass er da irgendwie wieder in der Spur ist jetzt.
Ja, ich glaube, er macht immer noch sehr viel und er macht immer noch mehr, als, glaube ich, gut ist, um ein respektables Darstellen, ne, eines Schauspielers irgendwie auch zu haben. Aber es ist cool, dass er auch so springt zwischen absoluten Indie-Produktionen, ne, die sich immer so am Rand des schlechten Geschmacks bewegen. Und dann macht er halt wieder sowas. Also er ist quasi seine eigene Marke geworden. Also es gab, ich glaube, ich letztes Mal so ein witziges Interview, wo in der Vorbereitung, glaube ich, auch zu Spider-Noir, da hat ihn jemand gefragt, warum er denn nie eine richtige Rolle im Superhelden-Genre gespielt hätte. Und da meinte er dann nur so, ja, das MCU, ich brauche das MCU nicht. Ich bin Nicolas fucking Cage.
Ja, Genie und Wahnsinn liegen halt immer nah beieinander.
Genau, ne? Genau. Aber wie gesagt, es macht Spaß, ihm dabei zuzusehen. Und wenn man diesem Genre was abgewinnen kann, ne, also so Period Piece, weil am Ende ist es das ja auch sehr, sehr stark. Alles, was so mit Gangsterfilmen zusammenhängt, also ne, Maschinengewehre und Oldschool-Limousinen und quietschende Reifen. Und natürlich, dieser Film oder diese Serie lebt natürlich auch aufgrund von vielen Dingen, die in der Jetztzeit nicht möglich sind. Also man hat immer das Problem mit Kommunikation. Ne? Also wenn du nicht im Büro sitzt und das Telefon annehmen kannst, dann gibt es halt auch keine Kommunikation zwischen den Leuten. Da ist also nichts mit Handys und mit Social Media, ne? Und mit dieser ultraschnellen Übermittlung von Infos. Und daraus ergibt sich natürlich auch ein gewisser Erzählrhythmus, der dann deutlich langsamer funktioniert, weil er muss dann halt immer zu Leuten gehen und mit denen sprechen und Infos herausquetschen. Ne? Und dann kommen immer die Goons vorbei und schlagen ihn zusammen. Und aber wie gesagt, in dieser Langsamkeit macht es schon irgendwie Laune.
Ja, nee, also ich kann es nur rundum empfehlen. Ich werde es mir auch nochmal anschauen. Ich habe es tatsächlich nicht in Schwarz-Weiß geschaut, weil ich es viel auf dem Tablet geguckt habe. Und auf dem Tablet war es ein bisschen schwieriger mit dem Schwarz-Weiß. Das liegt aber ja an der Tablet-Qualität. Also ich werde es irgendwann auf dem Fernseher nochmal in Schwarz-Weiß schauen. Wir haben ja vielleicht noch ganz kurz, weil ich einfach wissen will, wie du dazu stehst, auch wenn das jetzt Themen fern sind und vielleicht brauchst du nur ein, zwei Sätze sagen, aber jetzt, wenn es ja bald wieder kälter wird, stehen ja zwei Sachen ins Haus, die uns wieder als Videospiel auch erfreuen können. Und zwar ist das eine Wolverine und das andere ist das Star Wars XCOM-Spiel, nenne ich es mal, weil ich den Namen gerade vergessen habe, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Bist du schon heiß auf die beiden?
Auf jeden Fall. Und nicht nur das, es wird ja auch noch dieses Racer-Game von Star Wars geben.
Ach so, ja, gut, das ist für mich jetzt, ich bin kein Razer.
Ja, aber das kommt, glaube ich, sogar als erstes raus. Aber ja, also die Star Wars Games werde ich auf jeden Fall anzocken, da, alleine, weil ich neugierig bin. Rundenbasierte Shooter finde ich irgendwie ganz, ganz cool. Also Squad-based ist das, glaube ich, auch, ne, dass man so Truppen zusammenstellt. Das lockt mich irgendwie. Und das Wolverine-Spiel fand ich schon krass, als ich den Trailer gesehen habe, als der letztens veröffentlicht wurde, vor 2-3 Monaten oder sowas, wo man halt auf diesem Showcase tatsächlich Gameplay gesehen hat, ne, wie krass es da zur Sache geht. Da bin ich noch so, ich warte noch ein bisschen ab. Ich glaube, ich werde mir erstmal das ein oder andere Let's Play angucken. Also inwiefern das dann auch nicht langweilig wird, weil ne, ständig nur so ein Action Slasher, Hack and Slay oder wie auch immer das dann gemacht wird. Das ist vielleicht nicht ganz so up my alley, aber ich bin jetzt erstmal positiv. Also schauen wir mal.
Ich bin nur drauf gekommen, weil ich habe Vorabberichte gehört bei ein paar US-Podcasts. Muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein. Ne? Die Leute kriegen frühen Zugang, dürfen was spielen, dann kann ich mir vorstellen, dass die auch bestimmte Verträge haben, dass, was sie sagen dürfen, was sie nicht sagen dürfen. Ja. Aber scheinbar ist zumindest bei dem Wolverine-Spiel die Story halt extrem gut und ist es ja auch wieder von Insomniac. Und deswegen kam bei mir in dem Kopf voll die Connection zustande, weil eben Sonic halt diese fantastischen Spider.
Ja. Bitte? Dann ist es schon gekauft, ja klar. Insomniac kann da nicht falsch liegen.
Ja, die haben es halt einfach raus. Ne? Das haben wir jetzt haben wir es beide gesehen. Ja gut, Thilo, dann danke ich dir. Es war sowohl damals im Kino als jetzt auch hier in der Besprechung sehr schön und wir haben noch weitere Themen und hören uns bestimmt bald wieder. Ne?
Auf jeden Fall. Ja, hört mal rein, wenn ihr was mit Star Wars zu tun habt. Klickt mal bei Antenne Alderaan rein und ja, da habe ich jetzt auch gerade wieder eine Trailerbesprechung aufgenommen. Ja, in diesem Sinne.
Stimmt, ganz bei dir geht ja die Season jetzt wieder los.
Genau. ja, im Januar erst leider. Aber achso, ist noch ein bisschen hin. Aber ja, danke für die Einladung und eine gute Nacht mit euch sein.
Tschüss.